Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 13 vom Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und mit mir am Küchentisch sitzt wie immer der gut aussehende, gut gelaunte Meister an Ofen und Herd, Michael Bielitzer. Hi Billy.
Trifft alles zu. Hallo Peter.
Natürlich. Heute geht es bei uns im Podcast um das drittwichtigste Tier in der Landwirtschaft. Weiß jemand, welches das ist? Schwein und Kuh sind Nummer 1 und 2. Und dann kommt... Billy, löse auf.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, Peter.
Die Honigbiene.
Das gibt's doch nicht.
Jawohl. Bienen nehmen nämlich tatsächlich auf der Liste der wichtigsten Nutztiere den dritten Platz ein, denn ohne Bienen gäbe es nicht nur keinen Honig, sondern wegen der Bestäubungsleistung auch so gut wie kein Obst oder Gemüse. Also, heute geht es bei uns um Bienen und vor allem natürlich auch um ihr Produkt, den Honig. Wir wollen zum einen schauen, wie funktioniert das eigentlich mit den Bienen und dem Honig? Wie gewinnt man Honig? Und dann natürlich Honig, was ist das für ein Lebensmittel? Wie benutzt man es? Was kann man damit für schöne Sachen machen? Und weil Billy und ich, was all diese Themen angeht, zwar ein sehr großes Interesse haben, aber nicht wirklich Ahnung, haben wir uns diesmal Verstärkung ins Studio geholt. Tatsächlich sitzt nämlich heute noch jemand bei uns am Küchentisch und das ist der liebe Roger Trutti, seines Zeichens Imker und ganz nebenbei auch noch Arzt. Roger, grüß dich.
Ja,
herzlich
hallo.
Willkommen im Herd- und Ofen-Podcast.
Hallo Roger, danke für die Einladung.
Roger, vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen. Auf deiner Homepage kann man lesen, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, geboren in Kassel, verheiratet, 2 Töchter. Aber was man da nicht lesen kann, ist, dass du Imker bist. Wie bist du dazu gekommen? Wie hat es angefangen?
Ich bin aufgewachsen in der Imkerfamilie.
Ah.
Das heißt, mein Vater hat selbst die Imkerei durch einen Freund gelernt.
Ja.
Und man fand das natürlich als Jugendlicher erstmal, weil es Arbeit bedeutet, nicht unbedingt das größte Interesse, sodass ich erstmal überhaupt nicht mit der Biene direkt Kontakt hatte.
Ja, verstehe.
Man sah das und half. Aber mehr war es eigentlich auch
nicht. Aber du musstest schon helfen, auch früher.
Naja, das tat man automatisch. Mhm. In der Familie hilft man sich. Das ist ja körperlich schwere Arbeit zu einer bestimmten Zeit. Und das wird unterschätzt. Naja. Ne? Das wissen viele nicht.
Ja, werden wir gleich drauf kommen.
Ja, und dann war das eigentlich so, dass ich eigentlich immer nur den Honig meines Vaters benutzt habe. Über Jahre. Und eines Tages kam mein Vater zu mir Ostern und brachte mir ein Ostergeschenk mit.
Mhm.
Und das war ein eigener Bienenstock.
Ach, wie schön.
Ja. Und dann habe ich angefangen sozusagen in der Betreuung meines Vaters und anderer erfahrener Imker meine Erfahrungen zu sammeln.
Also von dem hast du auch was lernen können. Da.
Wie gesagt, das Lernen geht ja immer, wenn man das in der Familie tut, indirekt.
Mhm.
Und sobald man es selbst macht, ist es natürlich ein bewusstes Handeln. Und von daher sind das immer natürlich, wenn du sowas schon mal angebahnt ist und du musst dich nicht in alles einlesen, sondern du kennst die Grundbegriffe, du weißt, wie man mit dem Stockmeißel umgeht und kennst schon die verschiedenen Dinge, dann ist das nicht mehr so kompliziert. Mhm. Da ist der Schritt nicht mehr so groß. Und natürlich der materielle Aufwand, den natürlich ein Neuimker normalerweise hat, dass er sich ja bis zu 500 Euro kostet so der erste Grundausrüstung für einen Imker.
Mhm.
Das fiel natürlich bei mir fast weg.
Aber 500 Euro, das ist so eine Größenordnung,
mit der
könnte man als Einsteiger anfangen?
Ja, es gibt auch Förderungen für sowas. Dadurch, dass meine Ursprungsfamilie in Kassel, Nordkassel, Nordhessen lebt, ist das natürlich so, dass ich dem Hessischen Imkerverband ein bisschen nahestehe. Und in der Region ist es zum Beispiel so, dass jeder, der imkern will, in den lokalen Imkervereinen sich möglichst jemanden Paten sucht.
Mhm.
Und man geht sozusagen so ein paar Jahre in die Lehre. Man begleitet den Imker und in den meisten Imkervereinen ist es mittlerweile so, dass man im ersten Jahr mitgeht, im zweiten Jahr seinen eigenen Stock kriegt, seine eigene Beute, da das Haus der Bienen. Und so wird man dann immer selbstständiger und später hat man dann entweder nur diesen einen oder man erweitert sich. Aber die meisten, die dabei bleiben, haben dann so im Schnitt 4 bis 10 Bienenstöcke.
Mhm. Ich frage nur, weil ich fand das jetzt überraschend. Klar, neben der ganzen Arbeit, aber ich finde, vom Geld her ist das noch übersichtlich, oder? 500 Euro ist Geld,
habe ich jetzt auch gedacht.
Hätte ich doch gedacht, dass man noch mehr investieren muss.
Naja, wenn man nachher, wenn du natürlich eine Schleuder, eine eigene kaufst, also zum Beispiel gute Imkervereine machen das mittlerweile so, dass sie
einen
Schleuderraum einrichten.
Mhm. Ja.
Und dann, wenn die Honigernte ist, trägt man sich eine Kladde ein, wann man schleudern will. Mhm. Und dann tut man das, hinterlässt den Raum wieder sauber und dann kann der nächste Imker kommen.
Ja, okay.
Weil das sind wirklich die aufwendigsten Dinge. Aber Großimker, die sowas alles anschaffen müssen und die dann natürlich auch Abfüllanlagen für den Honig haben, das ist natürlich dann ein kleines Unternehmen. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen.
Das macht man nur als Gewerbetreibender.
Das macht man nur als Berufsimker oder sowas.
Ja. Genau. Okay, also wir haben tatsächlich so einen Berufsimker hier vor Ort. Ne? Und als ich hier hingezogen bin vor 5 Jahren, ich wohne ja auf dem Land, ne, war es mir wichtig, einen Imker, der vor Ort imkert, zu finden, um da meinen Honig zu beziehen, weil ich gerne natürlich Honig wollte aus Nektar von Blüten hier aus meiner unmittelbaren Umgebung. Mhm. Und bin dann erstmal, wie man das so macht, in den örtlichen Dorfladen getippelt und habe geschaut. Ne, und da stand dann auch direkt, Honig hier aus der Region. Und als ich mir das genauer angeguckt habe, habe ich aber festgestellt, der Imkereibetrieb, der ist hier tatsächlich am Ort angesiedelt, aber seine Beuten, seine Bienenstöcke, die hat er über ganz Deutschland verteilt stehen. Und deswegen war da erstmal für mich klar, okay, regionalen Honig, so wie ich ihn definieren würde, ist da nicht zu bekommen. Ne? Mhm. Aber ich bin dann trotzdem irgendwann durch einen Tipp des Bauern, bei dem ich immer mein Gemüse einkaufe, der hat einen Skatbruder, der ganz klein imkert und zu dem hat er mich dann geschickt und das war dann auch ein voller Erfolg. Also der war unglaublich nett, ne? Ich konnte mir die Bienen alle angucken, jeder Biene persönlich die Hand schütteln, hat mir das alles gezeigt, hat auch nur 3 Völker, also ganz klein, ne, die bei ihm in so einem Gartenhäuschen wohnen, direkt auf einer Kirschbaumwiese, alles ganz süß und alles ganz romantisch und wie gesagt, nur 3 Völker, also ganz klein, aber die Honigmenge ist immer also mehr als ausreichend.
Ja, das ist es. Also für den Eigenverbrauch sind schon 3 Stöcke zu viel. Das schafft man gar nicht.
Er verkauft auch, aber ich glaube wirklich nur an Freunde, Bekannte.
Ja, so, genau. Ne? Das ist so.
Ja.
Und du zuerst, bitte.
Ja, wie gesagt, das muss man sich mit dem Verkauf, da muss man sich eher auch entscheiden, weil wenn man Honig produziert und der verkommt nachher, ist natürlich auch schlecht. Dann lässt man es lieber gleich den Bienen. Ne?
Ja, klar.
Es gibt ja auch Imker, die das auch heute unter dem Insektenschutz sehen und die sagen, wir wollen Bienenvolk, aber wir brauchen den Honig nicht.
Aber vielleicht können wir das nochmal ganz kurz eben erklären, nur für die, die es nicht wissen. Der Honig ist die Nahrung für die Bienen, die sie anlegen, um durch den Winter zu kommen. Und als Imker erntet man ihn, nimmt ihn also für sich und füttert zu, damit die Bienen durch den Winter kommen. Ne?
Ja, das genau ist die richtige Beschreibung. Aber ein Imker sollte eigentlich seinen Bienen nur so viel Honig entnehmen. Da achtet ein guter Imker auch drauf, dass das Zufüttern begrenzt bleibt. Denn wir füttern ja Zuckerprodukte aus der Zuckerindustrie zu, aber an sich ist es ein Ersatzprodukt. Es sind reine Kohlenhydrate, die dann kriegen und nicht mehr der vollwertige Honig, der ja auch für das biologische Überleben der Biene natürlich sehr viel wertvoller ist als der normale Zuckerzucker. Und deswegen, man entnimmt maximal 10% der Jahresproduktion den Bienen.
Interessant, okay. Das heißt, das, was ich gerade beschrieben habe, wo ich fälschlicherweise dachte, so sei eben die Imkerei, das ist mehr was für die konventionellen Imker, die richtig, richtig Beute machen wollen?
Naja, es ist so, den meisten Honig produzieren die Bienen weiterhin für sich. Also als guter Imker, wenn wir den Honigraum schaffen, entnehmen wir zwar im Honigraum eine große Menge an Honig, aber der komplett Jahresverbrauch des Bienenvolkes ist, wie gesagt, 80-90% ihres Eigenprodukts verbrauchen sie sowieso selbst.
Ja.
Nur bei der Wintereinfütterung, damit die den Winter überleben, wenn der Winter sehr kalt ist, dann brauchen die natürlich umso mehr Energie. Und das Volk reduziert sich ja. Wir haben ja im Sommer bis zu 50.000 Bienen in einem Stock, im Winter 10.000.
Das heißt, weil sich die Anzahl der Bienen reduziert, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man ihnen Honig weg.
Also von daher macht das die Biene biologisch schon mal so aktiv, dass sie natürlich über den Winter nur bestimmte Anzahl überwintern lassen will, um den Verbrauch an Energie natürlich nicht so hoch zu halten. Und die Winterbiene lebt ja auch bis zu 4 Monate. Und im Sommer die aktive Biene, die Honig sammelt, nur 6 Wochen. Also kann man sehen, wie die sich erschöpfen. Biene
im Sommer also viel mehr Energie und damit Nahrung verbraucht. Ne?
Wenn man Winter- und Sommerbetrieb sieht, im Winter verbrauchen sie zwar relativ bezogen aufs Individuum mehr, um Energie zu erzeugen, Wärme zu erzeugen, aber insgesamt als Gesamtstock
brauchen sie weniger.
Wir sprechen ja in der Imkerei auch nicht so gerne von der Biene, sondern wir sprechen von dem Bienen. Und das heißt also, wir sehen das Lebewesen Bienenstock als ein Lebewesen, obwohl es aus verschiedenen vielen, ne? Aber die gesamte Bienen Population ja. ist sozusagen ja. für den Imker ein Lebewesen.
Interessant, ja. Aber mal kurz, bevor wir jetzt zu stark schon ins Detail gehen.
Ja.
Du hast gerade davon gesprochen, holst deinen Honig hier beim ortsansässigen Imker.
Ja.
Was machst du damit? Nur fürs Brot oder wie verarbeitest du Honig?
Ja, also Brot ist bestimmt das Hauptding. Ich mache Honig ins Müsli auf jeden Fall. Mhm. In die Vinaigrette kommt Honig. Honigkuchen haben wir auch schon mal gemacht, aber das ist echt die Ausnahme. Sandra hat zu Weihnachten Lebkuchen gemacht mit Honig drin. Mhm, aber wie gesagt, ich glaube, die Hauptdinger bei uns sind wirklich Brot, Müsli, Vinaigrette.
Ja, stimmt. Dafür nutze ich eigentlich auch am meisten Honig für diese Sachen. Bei mir noch Grillsaison, vielleicht mal Fleisch marinieren, sowas.
Ja.
Da kommt auch Honig rein. Ja. Aber ich finde es auch echt geil, einfach ein tolles Brot zu haben. Butter drauf, Honig.
Ist klar, mehr braucht
total nicht. Leckeres.
Herrlich, ja. Natürlich. Ich war jahrelang Süßfrühstücker und jetzt nicht mehr so, aber da war Honig immer meine Nummer eins für aufs Brot. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Wie ich schon gehört habe, mit einer Kombination eben zu sagen, im Vinaigrette, Honig in Vinaigrette zu machen. Also es gibt sehr gute Ideen immer dazu, Honig als süß, auch durchaus mit scharf oder sauer zu kombinieren.
Ja.
Weil Honig, je nach Honigsorte, natürlich nochmal einen eigenen kleinen Geschmack dazu bringt.
Ja.
Ne? Aber was ich auch toll finde, ist die Kombination mit Käsesorten. Mhm. Also französische Käsesorten, die ja oft auch sehr, sehr intensiv sind, aber die mit ein bisschen Honig beträufeln, das ist was ganz Leckeres.
Ja, schön. Das habe ich gerade noch vergessen. Der überbackene Ziegenkäse.
Ja, der überbackene Ziegenkäse.
Auf dem Salat,
ja.
Genau.
Mhm. Stimme ich zu. Das ist auch, das gehört da. Aber wie gesagt, da muss man auch gucken, welche Sorten.
Ja.
Denn da eignen sich natürlich bestimmte Sorten Honig, also die intensiveren Waldhonigsorten mehr als dann die Blüten, der Blütenhonig. Mhm. Ne? Weil dann so, natürlich so ein ätherischer Anteil im Honig dann nochmal das Aroma fördert. Ne?
In Kombination mit Senf finde ich manchmal Honig auch ganz gut.
Ne? Gibt ja Honigsenf, ne?
Ja, genau.
Sehr lecker.
Finde ich auch lecker.
Ja. Kann man übrigens gut selber mischen.
Denke ich auch. Also eine Vinaigrette ist ja auch mal, oder eine Salatsoße, ich glaube Vinaigrette besteht ja nur aus ganz wenigen Bestandteilen, so ein Dressing oder sowas. Da würde ich auch sagen Honig, Senf, ist eine super
Geschichte. Ein bisschen Chili.
Essig. Genau. Chili finde ich auch gut da drin, genau, eine gewisse Schärfe. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber sagt mal Männer, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen schon, sollen wir es ein bisschen strukturieren. Wir haben uns ja im Vorfeld vorgenommen, das Imkerjahr so ein bisschen als roten Faden zu benutzen.
Ja.
Und uns daran entlang zu hangeln für diese Episode, also einfach zu schauen, was macht der Imker wann? Und wir sind ja jetzt gerade noch am Jahresanfang, deswegen bietet sich das vielleicht an. Ja, Roger, dann zieh durch. Das Imkerjahr, wir haben jetzt Anfang März. Wie sieht's jetzt für euch aus? Also, womit geht's los?
Das Imkerjahr ist für uns im Moment eigentlich erst so im Start. Die Bienen kommen jetzt aus dem Winter und die Aktivität der Biene besteht eigentlich mehr darin zu gucken, ist es warm genug, dass es sich lohnt rauszufliegen. Und wenn wir jetzt wie in diesem Jahr fälschlicherweise schon sehr, sehr frühe warme Tage haben, aber die Bäume noch nicht blühen, Pollen, der ja sozusagen hauptsächlich von den frühblühenden Bäumen kommt, noch nicht aktiv ist, kann es natürlich passieren, dass die Bienen noch nicht genügend Nahrung finden. Das Wichtige ist auch für die Biene nach dem Winter, weil wenn die kommt, muss die erstmal ihren Darm entleeren. Wir nennen das Koten.
Ja, das macht sie natürlich im Flug, damit sie nicht das Nest verschmutzt.
Das ist wichtig für sie, weil sich natürlich im Darm Bakterien ansammeln können, die sie krank machen können.
Mhm.
Und wenn es sehr lange warm ist und tatsächlich die Bäume fliegen, dann findet sie jetzt viel Pollen. Ich habe mal Pollen mitgebracht. Mhm. Das ist das, was sozusagen das Pollenprodukt ist. So lagert das die Biene auch ein. Wenn man jetzt mal in den Bienenstock geht, sieht man, wie die Bienen wiederkommen vom Flug, vom Ausflug und bringen, wenn sie es gefunden haben, dann an den Hinterbeinen so Pollenhöschen mit. Und das nimmt sie später und legt das in einen Bereich in den Bienenwaben ab, die wir ihr zur Verfügung stellen. Der Stock selber hat ja eine ganz, ganz logische Ordnung für die Biene. Sozusagen, wenn man sie ganz alleine arbeiten lassen würde, in der Mitte Brut, dann kommt Honig und dann kommt an den Außenbereichen Pollen. Und da lagert sie das ab. Und erst wenn genügend Pollen da ist, das ist nämlich das Eiweiß der Biene. Also es ist zwingend notwendig, damit die Königin in Brut gehen kann.
Sprich, die Bienen benutzen diese Pollen als Nahrung.
Als Nahrung.
Und okay.
Wir auch. Also ich bin ein absoluter, gern liebender Pollenesser ins Müsli. Wie gesagt, weil das halt ein Eiweißprodukt ist und sehr hochkonzentriertes Eiweißprodukt. ist das natürlich ein Fleischersatz.
Ja,
schmeckt ein bisschen komisch, schmeckt ein bisschen mehlig, aber das geht unter, wenn man da einen Teelöffel ins tägliche Müsli morgens macht, ist das
hochwertiges
Eiweiß.
Das heißt, du machst es nicht aus geschmacklichen Gründen, fügst es nicht hinzu dem Müsli, sondern aus gesundheitlichen Gründen.
Also ich würde sagen, ich auch aus geschmacklichen mag das.
Riechen tut es auch gut, finde ich.
Also ja, aber hast du es mal probiert?
Noch nicht, nein.
Probier es ruhig mal.
Ja, also
wenn du, ja, oder habt ihr einen Löffel? Ja,
ja.
Nimm ruhig einen. Weil, also nimm mal so eine Spitze und dann probier das. Es schmeckt eher nach Mehl.
Mhm. Ja, verstehe.
Also,
ja.
Ne? Also die. Aber es ist, wie gesagt, sehr lecker. Und ihr seht schon, es ist ganz bunt. Es besteht aus sehr vielen, die sind unterschiedlich, die Teile. Ne? Es ist erstmal hart, weil die Biene das konzentrieren, die verdichten das, indem sie das einfach ganz eng in so eine Wabe drücken.
Hm. Ne, aber interessanter Geschmack.
Ja, also es ist auch süß, ne, finde ich.
Bisschen und holzig irgendwie,
ja, finde ich. Aber tatsächlich finde ich, dass Geruch und Geschmack hier übereinstimmen. Also ich habe das, was ich gerochen habe, jetzt auch auf der Zunge so ein bisschen. Ja. Ich finde es aber auch nicht schlecht. Also, sag mal so, ich weiß jetzt nicht genau, ob es für mich schon jetzt so ist, dass ich es so richtig lecker finde, um es irgendwo drauf zu tun, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich es nicht aufs Müsli machen könnte. Mhm. Also wenn es jetzt eine gesunde Sache ist, kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
Absolut, finde ich auch. Bin gerade ganz erstaunt.
Ja.
Schön.
Mhm. Wir waren ja beim Imker, ja, ne?
Ja,
also wie gesagt,
ja,
der Pollen ist das erste Produkt, das die Biene schafft, um sozusagen den Eiweißbedarf, der notwendig ist, damit die Königin in Brut gehen kann. Mhm. Das wird herangeschafft und dann legt die Königin, fängt sie an, wenn die Außentemperaturen warm genug sind, fängt sie an und vergrößert sozusagen das Volk durch Legen von der Brut. Und darum kümmern sich dann die anderen Bienen und sorgen dafür, dass so langsam bis Juni das Bienenvolk sich fast verfünffacht. Mhm. Also 10.000 bis maximal ein starkes Volk, 50.000 Bienen. Das ist eine Explosion.
Mhm. Die müssen wahrscheinlich alle versorgt werden. Ne? Also muss ordentlich Nahrung rangeschafft werden.
Dafür ist natürlich dann auch im Frühjahr unheimlich viel Blütenhonig notwendig. Ja. Das ist der Nektarhonig. Deswegen blühen die Blumen und die Pflanzen auch im Frühjahr ja so intensiv. Denn damit locken sie dann die Bienen an, um ihnen das zu bieten, wovon die Pflanzen dann ja auch Nutzen haben, nämlich bestäubt zu werden.
Und ihr als Imker, also was ist eure Aufgabe in der Zeit?
Wir gucken, dass die Biene möglichst optimale Bedingungen hat, machen natürlich sauber, der Stock nicht verschmutzt ist, dass eine gute Belüftung da ist und so weiter. Wir gucken die Waben nach. Gucken, haben die Königinnen überlebt? Ist der Stock stark genug? Wenn er nicht stark genug ist oder die Königin vielleicht gar nicht mehr da ist, fügt man zwei Stöcke zusammen, sodass das Volk genügend Potenzial hat zu überleben. Das sind so die Grundarbeiten. Und dann, wenn es so langsam in den Mai reingeht, dann, wenn die Blüten sozusagen an dem Höhepunkt sind, April, Mai, dann setzen wir die Honigräume auf. Mhm. Und je mehr wir zum Frühjahr und Sommer kommen, umso größer wird auch der Anteil der männlichen Bienen im Bienen. Wir haben ja die Dreiteilung, die Königin, die sozusagen immer im Stock eigentlich ist, bis auf die Zeit, wo sie befruchtet wird. Mhm. Da fliegt sie einmal aus, wird dann befruchtet von den Drohnen und kommt dann in den Stock zurück und entfernt sich eigentlich nie wieder aus dem Stock. Es sei denn, das ist das, was unsere Bienen im Frühjahr besonders interessiert. Der Stock wird, also die Brut wird so groß, dass kein Platz mehr da ist und dann die Biene dazu neigt zu schwärmen. Das heißt, die alte Königin schafft sich sozusagen ein Volk um sich herum, fliegt aus und nimmt einen großen Teil der Bienen mit. Und dann im alten Stock wird eine neue Königin gezüchtet aus den letzten Eiern, die die Königin gelegt hat. Hm. Da die Bienen merken, die Königin fehlt. Mhm. Und dann sorgen die dafür, dass diese letzten Eier so mit einem besonderen Sekret, nämlich dem Gelée Royal, das auch ein Bienenprodukt neben dem Pollen und dem Honig ist, das Gelée Royal, das dritte Produkt, was sie herstellen, da werden die gefüttert. Das Gelée Royal enthält bestimmte Hormone, die dafür sorgen, dass in einer normalen Ei, das eigentlich für die Arbeiterin wäre, eine Biene entsteht, die Keimdrüsen, also die sexuelle Organe entwickeln kann. Die neue Königin muss aber erstmal wieder ausfliegen und muss sich befruchten lassen von den Drohnen.
Das passiert also nicht im Stock,
nein,
sondern
im Flug. Das ist das Flug. Besondere. Das passiert wirklich im Flug. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Es gibt Drohnensammelstellen. Mhm. An bestimmten Plätzen sammeln sich die Drohnen und da fliegen die jungen Königinnen hin und lassen sich von mehreren Drohnen, bis zu 20 Drohnen, 30 Drohnen befruchten. Das Besondere daran ist, dass jede Drohne, die das Glück hat, eine Königin zu befruchten, durch den Befruchtungsvorgang stirbt.
Ah. Ja. Ist das nicht auch bei Ameisen so? Irgendwie habe ich sowas schon mal gehört.
Ja, das ist auch bei Bienen ist es wirklich so. Ja, die Drohne befruchtet die Königin im Flug. Und es gibt durch einen großen Knall, den kann man erst hörbar, explodiert sozusagen der Penis in der Königin.
Okay.
Dadurch wird durch diesen Knall wird tatsächlich der Samen wahrscheinlich in die Königin reingepumpt, aber die Drohne ist anschließend tot. Aber der Teil steckt noch in der Königin, das entfernt sie sich während des Flugs, damit der neue Befruchtung stattfinden kann.
Ah, okay.
Also es ist tatsächlich ein Schicksal für die Drohne, wenn sie das Glück hat, einmal in ihrem Leben sozusagen auf eine Königin zu treffen und die ist auch gerade frei und willig, dann stirbt sie danach. Ne? Ansonsten?
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Ich auch
nicht.
Der
große Knall.
Also der Penis explodiert in der Königin.
Na, ob das der Penis, ich bin jetzt kein biologisch. Auf jeden Fall ist das tatsächlich ein schöner Tod wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Also. Wahnsinn. Also das habe ich wirklich so noch nie gehört.
Mhm. Ich denke gerade schon über den Podcast-Titel nach.
Ja. Ja. Sterben in den Armen einer schönen Frau.
Sehr gut, sehr gut. Nee, bei mir war es deutlich mehr unter der Gürtellinie. Aber wir sparen uns das.
Du bist da platter unterwegs.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Willkommen zurück aufs
Bienenjahr.
Aufs Bienenjahr.
Ja, genau. Entschuldigung. Ne?
Nein, aber ist doch total interessant.
Ja, ne? Ja.
Wie gesagt,
ja,
ich habe es auch noch nie gehört. Trotzdem, jetzt geht's also weiter. Hochzeitsflug war.
Mhm.
Und jetzt aber langsam müssen, glaube ich, die Bienen mal anfangen, auch Nektar einzutragen. Ne?
Wenn wir fragen, was ist denn nun Honig? Du hast vorhin erzählt, dass du einen Imker kennst, der gar nicht nur hier seine Bienen stehen hat, sondern auch im Ostdeutschland, auch irgendwo verteilt. Der Imker ist natürlich daran interessiert, der klassische Imker, der Berufsimker, möglichst viele Honigsorten anzubieten.
Mhm.
Das ist einfach ein Qualitätsmerkmal, um zu zeigen, da gibt es
vielfältiges Angebot zu haben.
Das ist für den Hobbyimker nicht ganz so. Also wir haben zwei Honigsorten, der eine im Juni, das kommt dann, wenn die Tracht beginnt, als erstes nach dem Schwärmen fängt die Biene an, Honig massig einzutragen.
Ja.
Und da kommt als erstes durch die Blütenzeit natürlich der Blütenhonig oder der Frühjahrshonig.
Ja.
Also das, was wir so kennen als klassischen Nektarhonig. Und da muss man natürlich jetzt sagen, zum Beispiel mein Cousin, der das Hobby Imkerei schon fast halbberuflich betreibt, der geht natürlich mit seinen Bienen dann in die Kirschblüte, in die Apfelblüte. Aber da die ja oft nur maximal ein, zwei Wochen ist, muss man natürlich immer sofort, wenn man die Bienen dorthin transportiert hat, danach den Honigraum sofort wieder entleeren und schleudern. Denn sonst hat man ja nicht diese Sortenhonig.
Also wieder ein Mischhonig dann, ne? Sonst.
Weil meine Bienen, ich mache das nicht, ich bin kein Wanderimker, sondern ich lasse meine Bienen dort, wo sie sind, hat auch einen Vorteil, sie sind gesünder, kräftiger, sie sie lernen ja die Gegend kennen, wo sie halt der Stock immer steht. Ein Wanderimker hat viel Verluste in dem Moment, wo er wandert, die Bienen sich neu orientieren müssen, neu erstmal einfliegen müssen, deswegen muss er immer ein bisschen vor der Blüte schon da sein, damit die mit während der Blüte dann möglichst der Ertrag groß ist und dann bringt er die Bienen ja wieder zum nächsten hin. Also wenn jetzt mehrere Pflanzen blühen und das Bienenstock, die Biene kommt und sagt, ich habe was gefunden, dann sagt sie den anderen Bienen schon genau, welche Blüte das ist und Bienen sind blütentreu. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass ein Stock, der jetzt am Apfelbaum was gefunden hat, auch seinen Stock nur zum Apfelbaum leitet, bis der abgeerntet ist. Ja? Und der Bienenstock, der sozusagen ein bisschen weiter geflogen ist, was anderes entdeckt hat, auch da blütentreu bleibt. Sodass wir sagen können, dass der Vorteil, der Imker, der immer zwischenerntet, kann auch reinen Honig ernten, weil die Bienen dieses Stocks blütentreu möglichst an einer Pflanze auch bleiben.
Ja, also das finde ich interessant. Die Herstellung von unterschiedlichen Honigsorten wird also möglich gemacht durch die Blütentreue der Biene.
Der Biene.
Ne? Und man würde also, so wie du es erklärt hast, immer ernten, direkt nachdem die Blüte vorbei ist und dann den Stock umtragen an eine andere Stelle.
Ne? Und deshalb hat der klassische Imker, der Dorfimker, wo du deinen Honig hier kaufst, der wird nur einen Frühjahrshonig oder einen Blütenhonig anbieten und einmal einen Waldhonig. Frühjahrstracht, Blütenhonig, ist der gleiche Begriff. Ja. Und der Wald- und der Sommerhonig, das ist auch ein Begriff. Das sind aber die Mischhonigsorten.
Ja, und die unterscheiden sich wahrscheinlich nur dann oder dadurch, wenn sie in völlig unterschiedlichen Regionen geerntet wurden, die Bienen in völlig unterschiedlichen Regionen ausgeflogen sind, oder? Also dein Frühjahrshonig von hier schmeckt anders als der Frühjahrshonig von deinem Vater, der 250 Kilometer von hier liegt.
Jetzt muss man immer dazu wissen, ich sage immer, Honig ist wie Wein. Mhm. Also wenn ich den Honig meines Vaters, der ja in Nordhessen ist, und meinen Honig vergleiche, gleiche Zeit, gleiche Schleuderzeit, schmecken total anders.
Ja, genau.
Weil
das meinte
ich. Ne? Die Blüte entscheidet, welche Blüten sammeln die.
Ja.
Aber auch, wo wachsen die Blüten? Habe ich viele Wildblüten oder habe ich natürlich zum Beispiel Balkonblüten? Mhm. Ganz andere Struktur. Mhm. Also der Honig ist vielfältiger, als wir glauben.
Terroir.
Ja, genau. Das ist, das ist ein guter Begriff dafür. Und deshalb ist es sehr, sehr, also es gibt Honigsorten, da kann ich sagen, die schmecken mir in gewissen Regionen. In anderen Regionen sage ich immer, mag ich nicht so gern. Zum Beispiel finde ich meinen Blütenhonig hier besser als des meines Vaters, weil der in einer ländlichen Region, wo es viel Raps, also wo viele Bauern große Felder an Blüten anlegen, dass die Honigertrag riesig, aber sehr langweilig gleich.
Eindimensional ein bisschen, oder?
Ja, ja, genau. Während wir haben ja kaum Rapsfelder, sondern wir haben da eine Mischkultur und meiner ist vielfältiger, viel voller. Mhm. Hingegen sein Waldhonig, und da kommen wir jetzt natürlich, greife ich ein bisschen vor, der Waldhonig ist ein Produkt wie bei den Ameisen, in dem die Blattläuse ein Sekret produzieren, das die Biene dann der Blattlaus entnimmt.
Also wir haben uns schon mal ganz kurz über dieses Thema Waldhonig in einer der letzten Folgen unterhalten. Ja. Mhm. Ich glaube, dass es viele Leute ganz schön überraschend ist, dass das ein Sekret von Läusen ist eigentlich. Also nicht darauf, aus jeden Fall daraus entsteht.
Mhm. Ja, die Leute finden das wahrscheinlich
auch. Die Grundlage.
Auch, genau, ja. Leute finden das erstmal eklig. Die Laus gilt als Schädling. Mhm. Ne? Und dann von der noch ein Sekret und das wird irgendwie von der
Blätter. Ja, aber auch, wenn man den Nektarhonig betrachtet. Mhm. Auch da sollte man nochmal sagen, damit man mal diesen Ekelaspekt rausbekommt. Auch der Honig wird erst zum vollständigen Honig durch den Nektar, den die Pflanze produziert, indem er einmal durch den Bienenmagen gegangen ist.
Ja, klar.
Die Biene hat zwei Mägen. Mhm. Ein Honigsammelmagen, wir nennen das eigentlich die Honigsammelblase, aber eigentlich ist es eine Art Magen, der dadurch zum Magen wird, dass er tatsächlich in diesen Magen Enzyme zufügt und den Honig auch verarbeitet, und zwar so verarbeitet, dass er erst zu einem wertvollen Lebensmittel wird. Mhm. Viel zu kompliziert, um das jetzt darzustellen. Aber durch diese Enzymarbeit erst wird Honig zum Honig. Mhm. Aber das wäre genauso, als wenn wir sagen würden, die Kuh nimmt Gras auf und macht da ja eklig in ihrem Magen durch die Verdauung und Wiederkäuen ja erst die Milch. Das ist ja ein ekliges Produkt. Mhm. Ja. Ich glaube nur, wir beschäftigen uns nicht im Detail damit und haben deshalb wirre Vorstellungen davon.
Ja, aber so ist es eben bei Tierprodukten. Ne? Aus dem Gras wird in der Kuh die Milch und aus dem Nektar wird in der Biene der Honig. Ne? Also das ist eben so. Aber ey, wir müssen zurückkommen zum Bienenjahr.
Ja.
Wir waren gerade, glaube ich, im Frühsommer. Die Frühtracht ist eingebracht. Und wie geht's jetzt weiter?
Also dadurch, dass wir das Bienenjahr natürlich jetzt nicht so ganz konsistent dargestellt haben, sondern immer mal wieder unterbrochen durch die interessanten Themen. Wichtig ist im Sommer eigentlich vom Juni bis Juli, das ist die Erntezeit in unserer Region. Wir ernten wirklich die Blüte Anfang, Mitte Juni. Da haben wir dann die Frühjahrstracht oder den Blütenhonig, wie er genannt wird. Und dann etwa einen Monat später dann den Waldhonig oder die Spättracht.
Ja.
Und die beiden Honigsorten unterscheiden sich eben durch den Nektarreichtum im Frühjahr. Und den Anteil des Honigtaus, so nennen wir diesen Honig, der von den Blattläusen auch mit benutzt wird, dann eben der Waldhonig oder der herbere, vollere Honig. Ich sage immer, der Frühjahrshonig ist der Kinderhonig, weil er sehr süß, aber auch sehr vitaminreich, sehr voll ist. Und dann eben der Waldhonig, der eher Honig für den Geschmack, auch für herbere Nahrungsmittel.
Also ich stehe da total drauf.
Ja, ich auch.
Finde ich wirklich super, wenn er so richtig schön würzig ist.
Ja, aber wie gesagt, dann eignet er sich halt auch für die Ergänzung von Vinaigrette, wie auf Käse oder so etwas, weil er dann tatsächlich auch noch voller ist. Mhm. Während der Blütenhonig eben durch seinen Charakter eher viele Vitamine, viele Enzyme, das ist eher der Frühjahrshonig.
Ich habe eine Freundin aus Bayern, die ist Hobbyimkerin und die hat mir mal erzählt, die stellt auch so Honig her und dann so in Gläsern, da ist immer noch ein Stück Wabe drin.
Ja.
Und die hat mir mal erzählt, dass so gerade so im russischen Raum oder Russland ist das total, wird Honig fast immer so verkauft. Und bei uns ist es total schwierig, Honig so zu verkaufen oder anzubieten. Sagt ihr das auch was? So mit Glas Honig mit Stück Wabe drin?
Ja. Ja, natürlich. Wir sprechen dann also vom Wabenhonig oder Scheibenhonig. Das je nachdem, wie der produziert wird. Wenn du eine Biene einfach eine Wabe bauen lässt, ohne Rähmchen vorgeben, dann ist es Scheibenhonig, weil es eine Scheibe wird, wird flach und breit. Und früher, als es noch nicht die Honigschleuder gab, ist es so gewesen, dass man die gepresst hat. Die hat man anschließend gepresst in Leinen unter großen Pressen und dann kam der Honig raus. Und es hat sich einfach auch in manchen Regionen gehalten oder manche Leute mögen das auch, den Wachsgeschmack darin, dass sie das so lassen und dann sozusagen mit dem Wachs zusammen essen.
Genau.
Ich esse das gerne, also so Wabenhonig. Aber es ist halt immer Wachs dabei, den du gar nicht verdauen kannst übrigens. Ne? Das ist so, also es hat keinen Nahrungsvorteil, den Wabenhonig zu essen.
Ich fand das schön im Glas, fand das auch interessant. Ich habe eins bekommen dann halt, musste mich auch so ein bisschen dran gewöhnen, ne, weil du halt auch auf den Zähnen so diesen Wachs dann hast.
So ist es. Musst du gut die Zähne putzen hinterher.
Genau, also ich bin jetzt kein Riesenfan geworden, dass ich nach dem ersten Mal probieren immer danach gesucht habe, aber ich fand es nicht uninteressant.
Ne? Also wie gesagt, es ist ein riesiger Aufwand für den Imker, das zu produzieren.
Ja.
Es ist ein toller Honig oft, weil die Biene den Wachs komplett selbst herstellt. Also wenn du unter biologischen Grundlagen machst, benutzt der Imker möglichst immer seinen eigenen Wachs, den er von den Bienen hatte, um Mittelwände zu bauen. Aber es werden sehr viel Wachs gekauft von Imkern, zugekauft. Und da hat sich herausgestellt, dass der gepanscht oft ist mit Stearin.
Ja,
und dass dieser Wachs natürlich dann für so eine Scheibenhonig oder für so einen Presshonig nicht mehr geeignet
ist. Ja, klar.
Und deswegen sollte man das auch nur bei dem kaufen, bei dem man weiß, dass er seinen Wachs selber produziert. Also
verstehe.
Selber.
Ja.
Also wenn man Scheibenhonig kauft, den Scheibenhonig aus dem Glas irgendwo her.
Aus dem Supermarkt.
Da weiß ich immer nicht, ob der Wachs wirklich gesund ist. Denn Wachs ist eine Fettsubstanz. Und wir wissen ja von den Lipiden, den Vorteil, den Fette haben oder Öle haben. Sie nehmen zum Beispiel Aromen sehr gut auf. Hat man natürlich dann bei den als Wachs auch beim Honig, dass man das auf hat. Aber da die Nachteile, Schwermetalle, Pestizide sammeln sich besonders stark im Wachs und dann, die will man natürlich in der Nahrung gar nicht haben. Das heißt, also das Wachs ist leider von seiner Fähigkeit, diese Substanzen zu binden, zwiespältig zu sehen. Ne? Deswegen, ich würde nur den Scheibenhonig und den Wabenhonig kaufen, wo ich weiß, da ist jemand, der macht das selbst.
Ja, okay. Ja, verstanden. Okay.
Aber sonst ist es ein sehr leckerer Honig. Im Gegenteil, den Arbeitsaufwand, den die da machen, den respektiere ich.
Ja.
Also würde ich selber nicht machen wollen. Ne?
Kommen wir
Bienenjahr.
Zurück zum Bienenjahr, genau. Wir waren am Ende des Sommers angelangt. Jetzt geht's in den Herbst.
Wenn das Bienenjahr für uns als Imker ja eigentlich von der Arbeit her nicht mehr so, weil der Honig geschleudert ist, die Biene hat ihre Hauptarbeit geleistet, dann kommt für uns eigentlich als Imker die wichtigste Zeit für die Biene selbst. Denn wenn wir den Honig geerntet haben, dann müssen wir uns um die Biene kümmern. Und zwar so kümmern, dass die möglichen Krankheiten behandelt werden, die Biene über den Winter schädigen könnten, sodass ein Volk nicht durch den Winter kommt. Die Varroa-Behandlung.
Ah, das ist diese Milbe, ne?
Behandlung, dann guckt man durch, ob irgendwelche anderen Viruserkrankungen die Bienen haben können.
Mit also gibt es bestimmte Anzeichen, an denen du dann erkennen kannst, aha, da
nicht,
ist irgendwas.
Nicht nur dann, vorher auch schon, das muss man natürlich vorher auch schon immer wieder tun. Aber danach, also solange wir Honig ernten, achten wir darauf, dass der Honig nicht mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Dingen belastet wird. Also in der Honigzeit verbietet es sich eigentlich, den Bienenstock zu behandeln.
Ja, verstehe. Das heißt, darum macht ihr das hinterher. Und dann?
Und dann füttern wir zu. Das ist dann im September. Da ist die August, September ist die Fütterzeit. Da machen wir, damit sie noch ein bisschen mehr Nahrung haben.
Aber es ist tatsächlich ein Zufüttern. Ne? Das heißt, sie haben weiter ihren eigenen Honig, den sie eingetragen haben.
Ja, aber eben, wie gesagt, deutlich reduziert.
Ne, weil du was entnommen hast.
Weil wir was entnommen haben. Ja. Und dann in der letzten Phase, in der Winterphase, machen wir, wenn es eine sehr, sehr kalte Zeit ist und die Königin sicher aus der Brut ist. Die Königin brütet nicht mehr, sobald es bestimmte Temperaturen unterschritten sind, sondern dann, so ab September, geht die aus der Brut. und es werden nur noch Winterbienen gebildet. Und in der Zeit wird sie dann nochmal, wenn sie aus der Brut ist, mit einer etwas stärkeren natürlichen Säure, der Oxalsäure, behandelt, weil auch da die Varroa nicht resistent werden kann gegen und wir damit keine Ablagerung im Stock haben. Mhm. Von daher haben wir eine wirklich vernünftige Behandlung, ohne der Biene oder ohne dem Honig zu schädigen.
Wir können chronologisch da sofort weitermachen. Mich würde nur eine Sache interessieren, weil du immer davon sprichst, dass die Königin brütet. Wenn ich mir unter Brut stelle, ich mir immer vor, ein Huhn, was auf einem Ei sitzt. Ne? Jetzt wird ja die Bienenkönigin nicht auf einem ihrer 50.000 Eier sitzen, ne? Sondern was heißt bei der Bienenkönigin brüten?
Ja, also wenn, da müssen wir wieder diesen Gedankensprung machen, dass der, von daher hast du recht, wenn du das als Individuallebewesen siehst, aber dadurch, dass wir den Bienen als Gesamtlebewesen betrachten, brütet sie natürlich schon. Sie lässt brüten, nämlich ihre Arbeiterin. Mhm. Also die Arbeiterin durchläuft in ihrem Zyklus, durchläuft sie bestimmte Aufgaben, die sie chronologisch an sich tut, bis sie sozusagen zunächst mal, wenn sie schlüpft, macht sie nichts anderes, als sich um die neue Brut zu kümmern, um die Eier zu kümmern, zu füttern. Und dann geht sie in eine andere Phase über, wo sie baut, Waben und dann eine andere Phase, wo sie Honig einlagert und dann die letzte Phase, wo sie rausfliegt. Also das ist nicht bei weitem nicht so, dass die Arbeiterin schlüpft und sofort fliegt, sondern zwei Drittel ihres Lebens verbringt sie im Bau und kümmert sich um die Brut. Und von daher brütet die Königin natürlich persönlich nicht.
Der Bienen brütet, der Organismus brütet.
Genau. Ja, ja. Da wird geguckt, dass die Temperatur stimmt und so weiter.
Ja, okay. Ja. Alles klar.
Und dann würde ich sagen, haben wir im Winter ab Oktober haben wir dann Pause, gucken wir mal nach, kehren sauber das Flugloch und aber man lässt die Biene eigentlich dann in Ruhe.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Okay, so, jetzt hatten wir also im ersten Teil dieses Podcasts uns das Bienenjahr genau angesehen. Was passiert wann? Und wollen jetzt im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher auf das tatsächliche Produkt der Biene, den Honig, eingehen. Biene hat noch verschiedene andere Produkte, Wachs, Gelée Royale, Propolis und Pollen. Aber uns interessiert hier, weil wir natürlich auch ein kulinarischer Podcast sind, vor allem Honig als Lebensmittel. Und vielleicht, Roger, fangen wir mal an, erstmal aus Sicht der Verbraucher. Ich gehe in einen, ich sag mal, gut sortierten Supermarkt und kann da im Grunde drei verschiedene Honige unterscheiden. Das erste ist so der super billig Honig, am besten noch aus der Tube, wo dann hinten schön auch draufsteht, sodass man wirklich gar nicht weiß, wo er herkommt. Honig aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern. Die zweite Kategorie wäre Honig im Glas von den sehr großen Herstellern, meistens daran zu erkennen, dass sie alle sehr unterschiedliche Etiketten tragen, die individuell gestaltet sind für den jeweiligen Hersteller. Und in den meisten Supermärkten gibt es aber dann auch noch Honig von Imkern, die dem Deutschen Imkerbund angehören. Und dieser Honig ist auch am Etikett des Deutschen Imkerbundes, was immer gleich aussieht, zu erkennen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie unterscheiden die sich? Weil es ist ja alles Honig.
Dieser Supermarkthonig, den man so klassisch von großen Herstellern kauft, unterscheidet sich schon in einer gewissen Form von dem Honig, der sozusagen, den du vor Ort beim kleinen Imker kaufst. Bei diesem Aspekt der Betrachtung muss man zwei Dinge tun. Da muss man entweder sagen, wir gehen vom Nahrungsmittel aus und gucken, wie wertvoll ist das Nahrungsmittel noch. Und auf der anderen Seite, wie gerecht wird man dem Tier bei der Haltung. Und das tun wir ja heute bei vielen Dingen. Also man kann gutes Schweinefleisch erzeugen, aber den armen Schweinen geht's nicht gut. Und deswegen muss man, wie gesagt, fair bleiben bei dieser Geschichte. Also wenn man jetzt mal die Nahrungsmittel anguckt von einem großen Produzenten, der Honig produziert, und damit meine ich jetzt noch nicht internationalen Honig, sondern europaweiten Honig, ne? Also den EU-Honig, da muss man schon sagen, dass der Honig in 99% der Fälle gut ist, eine gute Grundeigenschaft hat. Es gibt durchaus Tests, wo ja so lebensmitteltechnisch untersucht wird, wie viel Pestizide enthalten sie und so weiter, ist eigentlich der in Europa angebotene Honig von guter Qualität. Was den Unterschied macht, und da ist natürlich das genauso wie die Eier vom Hof nebenan oder die Milch von dem Kleinproduzenten, ist natürlich dann die Bienenhaltung an sich. Und die Bienenhaltung ist natürlich für mich, in meinem Idee, warum ich imkere, auch für unser Weiterexistieren als Mensch in einer intakten Umwelt, nochmal ein Aspekt, warum ich anders einkaufen gehe auch. Also warum ich dann schon sagen würde, ich kaufe meinen Honig von einem Imker, den ich kenne, wo ich weiß, in etwa, wie der seine Bienen hält.
Ja, aber das, ist, weit, ja, genau. Ne, aber das ist das, was ich eben auch meinte, als ich eingangs erzählt habe, ne, dass ich mir einen Imker hier vor Ort gesucht habe. Das ist genau das, was ich schön finde. Ne?
Finde ich, genau. Und das sorgt auch für eine gute Bienenhaltung, das nutzt der Biene und bringt dem Aspekt, dass wir einen qualitativ guten Honig haben. Ja? Das ist der andere Aspekt. Wenn man jetzt nahrungstechnisch daran geht, dann muss man sagen, ist das wirklich sehr abhängig davon, welche Art von Honig, welchen Honig kaufen wir uns dabei. Wenn man jetzt die verschiedenen Blütensorten hat, dann muss man immer wissen, der Pollenanteil im Honig entscheidet, welche Sorten Honig es ist. Jetzt nicht wundern, in jedem Honig sind auch Pollen, weil das kommt zu einer primären Pollenverseuchung. Alleine wenn die Nektar aufgenommen, die Biene, ist natürlich von der Pflanze auch in dem Honig der Pollen noch mit drin. Und die Lebensmittelindustrie, die ja tonnenweise Honig verbraucht, die kaufen das also auf. Und jetzt kommt, die filtern den Honig. Und zwar durch chemische Filter, die jetzt nicht in den Honig eingreifen, aber Pollen rausnehmen. Die reduzieren also aktiv den Pollenanteil und sorgen dafür, dass sie Pollen aktiv dazufügen, zum Beispiel von Apfel oder von anderen, und nennen den dann Sortenhonig.
Also wenn das wirklich so ist, wie du sagst, da wäre das natürlich schon echt hardcore, ne? Genau. Weltweit Honig aufkaufen, Pollen rausfiltern und dann irgendwelche Pollen reintun und zack.
Und plötzlich ist ein Honig, der eigentlich aus Südamerika irgendwo nichts zu tun hat, plötzlich hier Heidehonig, weil Heidepollen zugeführt wird. Also nicht der Honig entscheidet der Zuckerzusammensetzung, sondern der Pollenanteil entscheidet, welcher Sorten Honig es ist. Jetzt darf man, weil wir ja nicht wissen, was die da machen, muss man natürlich vorsichtig sein mit solchen Äußerungen. Aber wir wundern uns, wo denn solche Sorten Honig herkommen, wenn diese Sorten ja so in Reinkultur gar nicht existieren.
Nur nochmal zum Verständnis eben, weil wenn die Lebensmittelindustrie so verfährt, wie du das gerade sagst, was wir ja schlussendlich nicht wissen, könnte das nicht auch damit zu tun haben, dass sie unter einem Druck stehen, immer gleichbleibende Qualität oder gleichbleibenden Geschmack zu liefern? Also das Produkt muss sich ja verkaufen.
Der Verbraucher in der Masse will ja den gleichbleibenden Kaffeegeschmack von einer Kaffeesorte haben. Also er möchte nicht große Differenzen haben.
Ja, genau das meine ich.
Also wenn du einen, ich sag jetzt mal, oder beim Tee Earl Grey kaufst von einer Firma und du magst den gern, dann möchtest du als Tee herstellende Firma die Leute ja auch bei der Stange halten, und das sollte nicht zu groß variieren. Individuell gesehen finde ich das eher langweilig.
Natürlich.
Ich finde eher, dass natürlich in manchen Jahren ja manche Dinge intensiver schmecken, andere Jahre wieder weniger. Und das macht ja eigentlich auch die Qualität aus. Also wenn wir die Industrie oder in einen Supermarkt gehen, dann soll der Honig für den Verbraucher als anonyme Masse möglichst immer gleich schmecken.
Ja klar, weil es dem Verbraucher schwer zu vermitteln ist, dass der Lindenblütenhonig in dem einen Jahr so schmeckt und in dem anderen schmeckt er auf einmal anders, ne?
Beim Wein klappt das natürlich, ne?
Ja, aber der Wein hat sowieso eine besondere Stellung bei uns, obwohl das nicht das einzige Produkt ist, das so eine Qualität hat. Weil man dem Wein halt dem Jahrgang, dem Sonnenjahrgang und sowas zumutet. Das trifft ja auf andere Produkte auch durchaus zu, und eben gerade besonders dem Honig. Deswegen vergleiche ich den Honig auch gerne mit dem Wein, weil es eben sehr stark davon abhängt, wie war das Sonnenjahr, wie ist der Waldhoniganteil, wie viele Blattläuse hatten wir, war es ein Lindenjahr. Und deshalb ist der Honig wirklich absolut mit dem Wein als Jahrgangshonig zu vergleichen.
Ja genau, das heißt, im Prinzip ist es nur ein Kommunikationsding. Man könnte ja auch auf den Honig irgendwie einen Jahrgang draufschreiben.
Ja, ne? und da sich Honig ja auch wahnsinnig lange hält, könnte man ja sogar Jahrgangshonig eigentlich dann auf den Markt bringen und sagen, dieser Jahrgang war wirklich besonders gut, kaufe ich mir gleich 30 Gläser und stelle mir den weg.
Aber da es ja bei dem Honig leider nicht so eine Popularität gibt wie beim Wein, ist das natürlich den Imkern, die sowieso erst in den letzten Jahren gelernt haben, sozusagen ein bisschen mit dem Markt zu arbeiten. Also ich kriege schon mit, wie zum Beispiel der Stadthonig, der sich ja in vielen, Berlin, in Kassel, in solchen Regionen als ein sehr, sehr wertvolles Lebensmittel und als was Besonderes rausstellt und sogar kleine eigene Imkereien für diese sozusagen das Produkt Honig werben. Da kriegt man jetzt immer stärker mit, wie der Honig so in den Mittelpunkt und in der Bedeutung wächst wie der Wein. Und dass man durchaus also sagen kann, ich biete verschiedene Honigsorten an als Stadtimker. Ich habe meinen einen, der steht im Wald, und der andere steht dort in den Monokulturen als Verzelia-Honig zum Beispiel oder Rapshonig. Da kann man schon viel machen. Und ich glaube, dass es gelungen ist, einigen Imkern, die ihren Honig auch tatsächlich besser vermarkten, diese Bedeutung darzustellen. Mhm. Aber das ist erst in den Anfängen.
Aber ich glaube, der Imker, der kann auch wenig, hat auch wenig Marketingmöglichkeiten, oder? Wenn ich mir das deutsche Imkerglas anschaue, das hat ja immer so ein Erscheinungsbild, wo nur ganz bestimmte Informationen drauf dürfen. Man hat nicht wahnsinnig viel Gestaltungsfreiheit, aber ihr benutzt trotzdem diese Gläser ganz gerne, weil sie auch so ein Qualitätsmerkmal sind, oder? Signal sind.
Und du bist auch gebunden. Wenn du das benutzt,
bist gebunden,
du ganz gebunden.
Genau. Ne? Ja, aber das ist, ich finde das schade. Ne? Ich habe die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, ich sage es nur ganz kurz. Der kleine Imker, zu dem ich also gehe, der wirklich nur drei Völker hat, ne, hat mir in der ersten Saison, als ich zu ihm gegangen bin, wirklich einen Honig gegeben in Gläsern, wo er das Etikett selber gestaltet hatte. Das sah schön aus. Da waren Blüten irgendwie drauf, ne? Und eine schöne Landschaft und sein Name stand drauf und ein kleines Haus war so ganz schön gestaltet. Und ich habe gedacht, ach, ist das schön, ne? Freue ich mich drüber. Ne? Und im nächsten Jahr kam ich dann wieder und dann habe ich das Glas bekommen, wie es gerade vor dir steht, nämlich mit dem Etikett vom Deutschen Imkerbund. Und da sah es für mich aus wie jedes andere auch. Und ich habe zu ihm gesagt, ach, das schöne Etikett ist weg und so. Und dann hat er mich über genau das aufgeklärt, was der Billy eben gesagt hat. Ja, ja, aber für ihn ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn er das Etikett verwenden darf. Ne? Das heißt nämlich, dass sein Honig bestimmte Standards erfüllt und er ist da ganz stolz drauf.
Naja, erstmal muss jeder Imker, der das Imkerglas verwenden will, muss einen Honiglehrgang machen. Also wie produziere ich, wie gehe ich damit um, was muss eine Qualität sein? Von daher halte ich das für sehr sinnvoll. Aber ich benutze es deshalb schon allein nicht gern, weil mir das Glas zu langweilig ist. Ja? Also du siehst ja, ich habe meine Honigsorten hier mitgebracht. Man ist nicht darauf angewiesen, auch wenn man dem Imkerbund angehört, man muss das nicht. Aber wenn man das Glas oder die äußeren Bedingungen verwenden will, muss man sich an den Imkerbund an die Standards halten. Aber ich verwende zum Beispiel immer dieses Glas. Erstmal, weil ich es bunt finde, das kannst du als Deckel mit der Biene draufkriegen und hier dieser gelben Blüte, das kann man kriegen mit einer Blühwiese und was. Also das sind durchaus unterschiedliche Gestaltungsformen. Und ich habe lange damit gehadert, ob ich mir ein eigenes Etikett machen soll oder nicht. Denn ich brauche das nicht. Nur wenn ich meinen Honig überregional verkaufen will, wenn ich das also meinen Sachen in einen Supermarkt stellen will, ich bin also mittelgroßer Imker und die Leute kennen mich persönlich nicht, dann muss klar darauf sein, wie lange ist der haltbar, von wem ist er hergestellt, damit die Leute das nachvollziehen können, nach unserem Lebensmittelgesetz. Ja. Wenn ich aber, was ich mache, in meinem Haus steht auf meinem Grundstück steht ein alter Schrank, in dem stehen diese Honiggläser drin, ist eine Kasse drin. Die Leute, die vorbeikommen, ist noch ein Schild außen, was der Honig kostet. Die Leute gehen hin und kaufen das. In dem Moment bin ich nicht an diese Sachen gebunden, weil ich nur an Leute verkaufe, die mich kennen, weil sie wissen, dass mein Honig dort steht. Und dann kann ich sozusagen auch ohne diese ganzen Bedingungen verkaufen. Ich habe hier mal euch verschiedene Honigsorten mitgebracht.
Jawohl,
probier. Also nur Honigsorten von mir. Einmal die Blütenhonig, den Frühtrachthonig, den du ja auch kennst von deinem.
Auf jeden
Fall. Und dann den Waldhonig. Ich habe noch einen von meinem Vater extra mitgebracht, der Linde.
Haben auch eine unterschiedliche Farbe jeweils. Ne?
Ja,
der dunkelste ist der Waldhonig, obwohl er nicht so dunkel ist wie den Waldhonig, den ich manchmal habe. Ist etwas heller noch, ne? Aber dunkler als die beiden anderen. Ne?
Aber jetzt musst du wissen, dass wir unseren Honig behandeln. Und jetzt zwar nicht behandeln in dem Sinne, dass wir ihm irgendwas zufügen, sondern unser Honig ist gerührt. Um guten Honig herzustellen, und jetzt siehst du nämlich, habe ich bewusst mal einen Waldhonig, riech mal hier dran, du wirst da riechen. Ja, ne? Als Weinkenner wirst du das mögen.
Oh ja.
Aber sehr intensiv.
Also habe ich noch nie so einen Honig so gerochen.
Jetzt riech mal den, das ist toll.
Ne?
Das ist die Linde.
Ja, die Linde riecht ein bisschen süßlicher, finde ich so. Also
der ist so was dazwischen, ne? Und jetzt kommt der Blütenhonig und das ist ja der.
Riecht herrlich, riecht auch ein bisschen nach Wachs, finde ich.
Wachs ist ja, gehört ja als Grundsubstanz, ist dabei natürlich auch immer ein bisschen Wachs gelöst.
Zeig mir den auch mal, den Waldhonig.
Ihr könnt ihn gerne auch testen, ne?
Da ist so ein bisschen Hefe drin, finde ich, im Geruch, ja. Habt ihr das auch in der Nase hier bei dem Waldhonig?
Ja. Der in dem.
Ja.
In diesem Wald.
Ja, in deinem.
Ja,
genau,
ja,
in deinem. Ja. Also ich würde, wie machen wir das? Gehen wir mit dem Löffel
rein
und dann der wechseln Honig, wir.
Dann weg, das dürft ihr, überhaupt kein Problem.
Ganz fantastischer Geschmack, finde ich. Tatsächlich auch so eine leichte Hefenote ist dabei. Und auch nicht zu süß.
Gleichzeitig merkt man die ätherischen Noten, ne, ein bisschen.
Richtig würzig auch, also toll.
Ganz lecker, finde ich auch.
Ich habe mal die, probiere jetzt mal die Linde, die stelle ich mir so ein bisschen parfümiger vor vielleicht. Und die ist sehr cremig. Und der Honig ist sehr cremig, ne? Leichte Säure, denke ich sogar, dabei, so ein bisschen. Auch gut.
Übrigens, die Säure kommt auch erst durch den Magen der Biene da rein, also die leichten Säureanteile. Ne? Jetzt habe ich gerade gesehen, ich hatte doch noch, ich habe nämlich ein Probegläschen noch von meinem Vater. Probier mal den Unterschied.
Das ist von deinem Vater jetzt?
Das ist von meinem Vater.
Ich ganz kurz, Leute, nur eben für die Hörerinnen und Hörer, Roger hat noch ein Gläschen Waldhonig von seinem Vater gefunden.
Ist der aus Hessen?
Aus Hessen, genau. Ja. Und Billy probiert im Vergleich.
Dann probier ruhig nochmal den dagegen. Mhm. Da wirst du sehen, ganz unterschiedlich.
Ich finde, ehrlich gesagt, kann ich jetzt schon sagen aus der Erinnerung, dein etwas interessanter und auch so ein bisschen vielschichtiger. Ich finde den hier wohl gut, aber ja, deiner hat da schon eine besondere Note hier.
Also wie gesagt, das ist so unterschiedlich, wenn du Leute fragst.
Ja, natürlich.
Das ist wirklich sehr individuell. Das ist auch wieder wie beim Wein. Ne? Das ist, Leute gehen ja mit bestimmten Ansprüchen auch an gewisse Sachen ran und man merkt, wie unterschiedlich dann das doch sich darstellt.
Ja, interessant.
Ich habe gerade im Vergleich mal die beiden Blütenhonige getestet, nämlich den Roger mitgebracht hat und den von meinem Imker.
Ja.
Und weil wir zuerst die beiden kräftigeren, den Waldhonig und den Lindenhonig hatten, ist das jetzt ganz interessant, wie mild, also was für ein Kinderhonig das ist, im Vergleich.
Kinder bevorzugen eher diese Blütenhonigsorten.
Das ist, ich finde das auch ein ganz tolles Produkt, muss ich sagen, aber es ist ein bisschen unspezifischer. Ne? Während der Waldhonig und der Lindenhonig
Charakter haben,
doch mehr Charakter haben, genau, ist ein gutes Wort.
Ja, stimmt wahrscheinlich, aber ich finde diesen hier auch toll, den Blütenhonig.
Das ist der von meinem Imker.
Achso, ist auch gut. Okay. Das ist, ich habe eben schon mal gerochen, sehr guter Honig, muss ich echt sagen.
Also, das ist so ein bisschen heller, ein bisschen so ins Weiß reingeht.
Ja, hier, ne? Aber weil er wahrscheinlich durch die Felder, ich weiß nicht, wie viel Raps habt ihr in der Gegend hier?
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Also ich meine, ich sehe hier Rapsfelder, aber ich habe ja keine Benchmark. Ja. Also ob das viel oder wenig ist, kann ich dir nicht sagen.
Aber schon so in der Umgebung, weil nämlich, weil der Raps, je höher der Rapsanteil oft ist, dann umso heller wird der Honig. Ne? Weil der Raps, das hat überhaupt nichts mit der Qualität eines Honigs zu tun, auch wenn eine Monokultur.
Aber ich schmecke auch zwischen diesen beiden, also das Glas von deinem Imker zu deinem Blütenhonig.
Großen Unterschied.
Ich finde, ist natürlich immer eine Geschmacksfrage, diesen Blütenhonig etwas besser. Dieser ist für mich so etwas zuckriger, also eine Süße, einen stark süßen Ton.
Hat auch eine kristallinere Struktur, ne, wenn man den im Mund hat. Aber Roger, du hast eben, als du an dem Honig von meinem Imker gerochen hast, gesagt, das ist ein guter Honig. Woran machst du das fest? Also was ist dir aufgefallen?
Wenn man einen Honig probieren will, dann sollte man genauso wie beim Wein erstmal dran riechen. Und man sollte einen Honig eigentlich auch vom Geruch her mögen, weil die Nase da schon einen großen Einfluss drauf hat, wie wir etwas lieben, wie das Ohr für die Musik. Ja? Aber dann der zweite Anteil ist eigentlich, wie fühle ich ihn in der Konsistenz auf der Zunge? Du hast eben sehr Wichtiges gesagt, kristalline Struktur. Denn wenn du einen Honig hinstellen würde, wir würden ihn schleudern und wir würden ihn auf den Tisch stellen und einfach mal stehen lassen. In einem kühlen, möglichst abgedunkelten Raum. Und dann würdest du ja sehen mit der Zeit, dass unten sich eine Zuckerschicht bilden würde und oben drüber dieser Überstand, der würde flüssig erstmal bleiben, bis er mal ganz durchgezuckert ist. Das hat damit zu tun, dass der Zucker ein Kristall bildet und dass, wenn einmal ein Kristallkern entsteht, der ganze Honig auszuckert. Das versuchen wir mit einer Imkertechnik zu verhindern, indem wir den Honig von Anfang an, nachdem er geschleudert wurde und in große Bottiche abgefüllt wird, das sind so 25 bis 40 Liter Boxen, werden die gerührt. Da geht man also einmal am Tag mindestens hin, wirklich jeden Tag, und rührt diese Honig mit einem Rührstab, rührt ihr diesen Honig durch, um die Kristallbildung zu verhindern. Da man sie aber nicht komplett verhindern kann, sondern Mini-Kristalle sich bilden, hängt es also davon ab, wie lange hat ein Imker den Honig nach dem Schleudern gerührt. Unser Honig ist etwas länger wahrscheinlich gerührt als er.
Als der von meinem Imker.
Aber das kann sich um Tage halten. Er hat gemerkt, sein Honig kristallisiert nicht mehr und hat einfach zwei Tage vorher aufgehört wahrscheinlich. Und mein Honig wird auch von meinem Vater gerührt, weil wir schleudern zusammen in Hessen. Und ich stelle ihm den da hin und weil er als Rentner viel Zeit hat, rührt er dann jeden Tag. Ja? Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, den nicht jeder Imker auch mit Recht leisten kann. Und dann hat er natürlich einmal einen sehr feinen, cremigen Honig. Und das hast du jetzt geschmeckt. Oder demgegenüber einen feinen, kristallinen Honig oder einen Kristallhonig, den auch manche mögen, wenn er fest ist. Das ist kein Qualitätskriterium übrigens. Also ob der nun auskristallisiert oder nicht. Das ist ein Genusskriterium. Ich mag die gerührten Honige viel, viel lieber.
Aber das, was du erzählt hast, das gibt ja Honig voll wieder, finde ich. Also beide Linde und Blütenhonig. Der Blütenhonig ist noch etwas cremiger, empfinde ich jetzt so.
Lässt sich auch leichter rühren im Übrigen.
Als der Lindenhonig. Ja. Also wirklich toll. Also alle drei Honige sind echt super. Also schmecken total lecker.
Ja, klasse. Aber ich habe noch zum Ende, bevor wir aufhören, vielleicht darüber zu reden, wir haben ein Produkt ganz vergessen. Nämlich die Biene, ich habe ja vorhin gesagt, die Biene produziert Pollen, den Honig, Wachs, aber sie produziert noch was. Nämlich den sogenannten Propolis. Ich weiß nicht, ob ihr Propolis schon mal kennt.
Ja, habe ich schon von gehört. Ja. Ich kann es ja jetzt aber nicht ganz einsortieren.
Also Propolis ist ein Produkt der Biene aus dem Harz von Pflanzen und Bäumen, das die Biene so konstruiert, dass es wirklich antibakteriell wirkt. Das ist nämlich ein Kit, mit dem sie ihren Bau abdichtet, damit Pilze, Viren, Bakterien nicht wachsen können.
Und so sieht es auch ein bisschen aus.
Ja, kannst du ruhig anfassen.
Kit, ne?
Es riecht sehr intensiv.
Ich finde, das hat einen total interessanten, ganz, ganz angenehmen Geruch durch das Harz. Mich hat das gerade fast schon an so ein klassisches Aftershave erinnert vom Geruch her.
Zeig nochmal das Aftershave.
Na, was er meint?
Ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich die Assoziation auch.
So dieses Moschusartig Schwere, ist was Schweres drin.
Ja, ja. Sehr gut, Peter, echt.
Also das Besondere an diesem Produkt ist, wir kennen das meistens in der Naturheilkunde aus Lösungen Propolis. Wir nehmen dieses Wachs, das wird dann gereinigt und dann wird das tatsächlich in einem Prozentsatz in Alkohol gelöst und kann zum Beispiel als Tropfen zum Gurgeln im Mund für Halsschmerzen oder auf kleinere Wunden, da macht man es dann natürlich mehr als Creme und nicht so sehr als auf Alkoholbasis, benutzt, um Wunden besser heilen zu lassen.
Wird das auch irgendwie in der Küche verwendet?
Nein, um Gottes Willen.
Nein.
Das schmeckt ganz fürchterlich.
Okay, also, alles klar.
Aber ich benutze es zum Beispiel immer, wenn ich Halsschmerzen mal habe, aber als Lebensmittel nicht zu gebrauchen, das Propolis. Jedenfalls kenne ich das nicht. Frag nochmal nach, sicherheitshalber, aber ich glaube, das ist nicht lebensmitteltechnisch verwertbar.
Okay. Ich glaube, dann sind wir an dieser Stelle am Ende mit unserem Thema Honig und Bienen. Du hast uns aber noch zum Abschluss zwei Bücher mitgebracht, die du empfehlen kannst für diejenigen, die weiterlesen wollen. Das erste ist, glaube ich, ein Kinderbuch. Entschuldigung.
Weil ich finde, dass man natürlich gerade mit Kindern möglichst früh anfangen sollte, so das Thema Bienen und Insekten, weil das ja auch mal Angst belegt ist, Insekten, gibt es ein tolles Buch. Ich glaube, dass ist ein polnischer Autor, Piotr Soscha, der hat ein Buch über Bienen geschrieben, ist übersetzt worden ins Deutsche und er geht wirklich spielerisch auf die gesamte Bienengeschichte und die Biene ein. Wirklich komplett.
Ach so, ja.
Also mein
Historie
Enkel,
richtig, ja.
Ja, wirklich, wirklich total gut gemacht, auch wie die unterschiedlichen Völker arbeiten mit Bienen. Und mein Enkel, der jetzt 2,5 Jahre alt ist, der liest das. Jedes Mal, wenn der zu mir kommt, muss ich das einmal mit ihm durchblättern. Okay? Also, und wir haben viele andere Bücher, die genauso interessant sind. Aber das ist wirklich toll gemacht. Also, das ist ein tolles Buch.
Verlinken wir in den Shownotes.
Und dann gibt es eins aus dem Kosmos Verlag, auch toll gemacht. Das heißt Tod einer Königin. Klingt schon mal interessant.
Ist das auch für Kinder?
Ja, sagen wir mal etwas ältere.
Kinder
ältere und Kinder, aber es ist für Kinder und Erwachsene gemacht. Und zwar wird genau das, was wir besprochen haben, nämlich das Bienenjahr dargestellt. Und es geht eigentlich über alles, was wir heute hier besprochen haben und noch ein bisschen detaillierter, aber mit vielen Zeichnungen. Und das Tolle finde ich, dass das Buch eben nicht nur von einem Autor geschrieben worden ist, sondern von einer Frau auch nochmal so in Bildern dargestellt ist, dass diese Texte und die Bilder sich gegenseitig ergänzen. Also wirklich auch mit Grafiken, die viele Dinge erklären. Also das ist immer das, wenn ich Leute zu mir kommen und sagen, ich interessiere mich dafür, dann sage ich immer, als erstes mal da reingucken, ob das, denn dann hat man mal so einen Überblick über das, was die Biene eigentlich macht.
Ja, cool. Ich habe gerade parallel nochmal eben die bibliografischen Informationen aus dem Internet gezogen. Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes. Das erste Buch, das Kinderbuch, hieß einfach Bienen, Autor Piotr Soscha, erschienen bei Gerstenberg, kostet 24,95 €. Und das zweite von Joanna Kelen, Tod einer Königin.
Untertitel, warum sterben Bienen wie die Fliegen?
Genau. Erschienen bei Kosmos und kostet 20 €.
Ja.
Zu guter Letzt dann, Roger, wenn sich jetzt jemand weitergehend für das Imkerhandwerk interessiert und vielleicht mit dem Gedanken spielt, selber mal tätig zu werden, selber Imker zu werden, was würdest du ihr oder ihm empfehlen?
der erste Weg sollte zu einem benachbarten Imker gehen und den fragen, also wirklich in der Nähe wohnenden, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe Lust, mich mit Bienen zu beschäftigen, das zu machen, würde ich den Imker nehmen, der dir vor der Haustür sitzt, um einfach auch kurze Wege zu haben, um einmal mitzugucken. Und das erste Jahr möglichst oft mitzulaufen und zu gucken. Und die meisten Imker haben ein sehr offenes Ohr dafür und sind da immer bereit. Oder der andere Weg, der wäre, über die Imkervereine oder Imkerverbände zu gehen.
Übers Internet wahrscheinlich.
Und dort gibt es immer auf den Seiten dann einen Hinweis darauf, wie man Kontaktpersonen und mit denen dann telefonieren, die wissen, ob es sowas wie Mentoren gibt oder wo man sowas lernen kann. Es wird vom Imkerverband regelmäßig Kurse angeboten zum Einstieg in das Thema Imkerei. Die sind ganz jahresbegleitend. Also man könnte theoretisch auch anfangen ohne Begleitung, was ich aber nicht empfehlen würde. Da erlebt man viele Enttäuschungen. Aber diese Kurse begleiten dann Schritt für Schritt, Monat für Monat, welche Arbeit der Imker in dieser Zeit tun muss. Sodass man dann so ein Imkerjahr einmal im Überblick begleitet hat. Und dann eigentlich über so ein dann sich selber so ein bisschen auf den Weg machen kann.
Ja.
Ja? Also es ist möglich, aber ich empfehle immer, sich jemanden zu suchen, eine Patenschaft. Erstens hat man mehr davon, weil doch immer so Kleinigkeiten, die man am Stock erst sieht, die man bei der Biene erst merkt, die man in der Theorie ganz anders sich vorgestellt hat.
Ja. Roger, vielleicht sollen wir das als Schlusswort für die heutige Episode begreifen.
Ja, fände ich gut. Also ich muss nochmal sagen, ich war noch nie so ruhig in einer Folge wie in dieser Folge, weil das alles wirklich, ich habe total interessiert zugehört. Es war hochspannend, was du erzählt hast. Auch sehr detailliert.
Genau, ganz profund. Super.
Ja, das ist richtig klasse gewesen.
Finde ich auch. Roger, müssen wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du gekommen bist, dass du uns hast teilnehmen lassen an deinem gigantischen Bienenwissen. Voll gut. Also wir haben viel gelernt.
Ja, auf jeden Fall.
Und damit moderieren wir ab. Danke natürlich auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt zuzuhören. Freuen wir uns, wie immer, sehr drüber. Wer keine Folge vom Herd und Ofen Podcast mehr verpassen will, der sollte jetzt gleich in der Podcast-App auf seinem Smartphone oder bei Spotify oder in iTunes den Herd und Ofen Podcast abonnieren. Und gleichzeitig würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns ein bisschen helft, den Podcast bekannter zu machen. Ihr könntet zum Beispiel die Folge, die ihr gerade gehört habt, in den sozialen Medien mit euren Freunden teilen. Die Adresse für diese Folge Nummer 13 zu Honig und den Bienen und der Imkerei lautet, sag mal Billy,
www.herdundofen-podcast.de/13.
Genau, und das wäre dann auch die Adresse, die ihr zum Beispiel auf Facebook oder Twitter oder Instagram teilen könntet. Das würde uns und vor allem aber dem Podcast sehr helfen. Gleichzeitig ist das wie immer die Adresse, unter der ihr die Shownotes für diese Episode findet. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, Wünsche habt, Ideen habt, Themenwünsche oder, sind wir für euch da, entweder auf Facebook, Twitter, Instagram oder per E-Mail. Wer Billy schreiben will, nimmt billy@herdundofen-podcast.de oder, wenn es an mich gehen soll, peter@herdundofen-podcast.de. Okay, ihr da draußen, nochmal tausend Dank fürs Zuhören und natürlich dir, Roger, nochmal tausend Dank fürs Kommen. Ich würde sagen, wir probieren jetzt hier noch ein bisschen Honig und verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Ne? Ciao.
Ciao.
Tschüss. Danke für die Einladung.